ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da heißt es heute zurück an der Macht. Präsident Trump und die Zukunft der USA. Im Studio ist Michael Riesel. Er ist wieder da, wobei weg war er ja nie so richtig. In knapp einer Stunde, kurz nach dem Ende dieser Sendung, ist es in Washington 12 Uhr mittags. Dann endet die Präsidentschaft von Joe Biden und Donald Trump wird seine linke Hand auf die Bibel legen und einen Eid auf die amerikanische Verfassung schwören. So wie schon vor 8 Jahren. Schon wieder Trump. Der Trump, der seine Anhänger beim Sturm aufs Kapitol nicht zurückgehalten hat, der seit seinem Schweigegeldprozess ein verurteilter Straftäter ist, der im Wahlkampf angekündigt hat, sich als Präsident an seinen Gegnern zu rächen und an seinem ersten Tag im Weißen Haus als Diktator zu regieren. Der Trump, der die Wahl gegen Kamala Harris haushoch gewonnen hat und in den viele Amerikaner große Hoffnungen setzen. Was kommt da in den nächsten 4 Jahren auf die USA und auf uns zu? Darüber wollen wir reden in diesem Forum. Wir, das sind der Politikwissenschaftler Professor Dr. Klaus Leggewi von der Universität Gießen aus den USA. Aus Kalifornien ist uns Hans-Ulrich Gumbrecht zugeschaltet, Literaturwissenschaftler und Romanist an der Universität Stanford, und in Washington lebt und arbeitet als Korrespondent der ARD mein Kollege Sebastian Hesse. Herr Hesse, ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, die ganze Welt schaut in diesen Stunden auf Washington, auf die Stadt, in der Sie leben und arbeiten. Spürt man das, dass sich da heute etwas Großes, vielleicht sogar Historisches ereignet? Herr Hesse? Dann gehen wir weiter nach Kalifornien, wo Hans-Ulrich Gumbrecht lebt. Herr Gumbrecht, bei der Präsidentschaftswahl im November, da hat die Mehrheit in Kalifornien für Kamala Harris gestimmt. Und seit Tagen gibt es riesige Waldbrände, die Häuser, Existenzen, Menschenleben vernichten. Angesichts der Schreckensmeldungen aus Los Angeles, ist der Amtsantritt von Trump in Gesprächen überhaupt das bestimmende Thema?
Ich lebe natürlich, wie man hier sagt, in einem Bubble, das heißt auf dem Campus einer Universität. Ich wohne da auch. Und die Universitäten insgesamt in den Vereinigten Staaten, also sowohl Studenten als auch Professoren oder Hochschullehrer, sind sozusagen die geschlossenste Gegnerschaft von Trump. Das hat sich auch im Wahlkampf einigermaßen artikuliert. Dazu kommt, dass Nordkalifornien, also was man weltweit sehr oft Silicon Valley nennt, auch weit weg, so weit weg von Trump ist, dass er während des Wahlkampfs hier eigentlich nie erschienen ist. Die Stimmung ist so, dass es so etwas wie ein Konsens gibt, darüber nicht zu sprechen. Also am letzten Freitag und Samstag in der Universität wurde ich von mehreren Kollegen gefragt, aber du schaust dir doch nicht die Inauguration an. Da sage ich, das mache ich auch nicht. Ich bin bei einer Sendung in Deutschland zugeschaltet. Es gibt ein Tabu, jeder denkt daran, aber was ich noch erwähnen wollte heute ist ja, wie man auf Amerikanisch sagen würde, ironically auch Martin Luther King Day. Also eigentlich ein Feiertag für die liberalen oder linken Amerikaner, die an die Civil Rights Movements der 60er Jahre denken, an Gleichberechtigung der Afroamerikaner. Und genau an diesem Tag findet nun zufällig in diesem Jahr die Trump-Inauguration statt. Also es sind im jeden Sinn der Worte gemischte Gefühle hier, aber man redet in Kalifornien auf diesem Campus wenig darüber, wenn nicht gar nicht darüber.
Sie sagen gemischte Gefühle. Ich frage Sie mal persönlich, Herr Gumbrecht, Sie haben die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Wie geht
Nein,
es Ihnen?
Nur die amerikanische Staatsbürgerschaft.
Nur die amerikanische Staatsbürgerschaft. Wie geht es Ihnen bei dem Gedanken, dass Donald Trump in den kommenden 4 Jahren auch Ihr Präsident sein wird?
Ja, ich habe, wie meine Frau und ich glaube alle Mitglieder meiner Familie, also die meisten Gumbrechts, leben mittlerweile in Kalifornien, Kamala Harris gewählt und habe eigentlich auch wie viele Kamala Harris-Wähler damit gerechnet, dass sie die Wahl gewinnen wird. Ich war an dem Abend der Wahl sehr erschrocken, sehr niedergeschlagen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und war immer noch niedergeschlagen, aber dann kam mir der Gedanke, dass intellektuell gesehen, und ich bin ja sozusagen als Geisteswissenschaftler professioneller Intellektueller, vielleicht dieses Ereignis, diese Wiederwahl interessanter sein könnte. Also es hat mich sozusagen paradoxerweise aus beruflichen und intellektuellen Gründen nicht gerade gefreut, aber angespornt, darüber nachzudenken, während ja das Versprechen von Kamala Harris war, bestimmte Traditionen der parlamentarischen Demokratie, speziell amerikanische Traditionen, weiterzuführen. Was Trump angeht, und das ist mal so eine Vorlage für die Diskussion, weiß niemand so recht, also auch die Leute, die Politikwissenschaftler sind, was ich nicht bin, was denn genau vorauszusehen ist. Das meine ich, wenn ich sage, das ist vielleicht intellektuell eine größere Herausforderung und intellektuell mithin auch interessanter.
Ja, dann fragen wir mal den Politikwissenschaftler Klaus Legge, genau. Wie die einen nennen es Comeback, die anderen Déjà-vu, der Regierungsstil, den wir aus Trumps erster Amtszeit kennen, dieses Dauerfeuer aus Skandalen, Lügen, Drohungen, Beleidigungen. Geht das jetzt alles wieder los?
Ja, weil das Dauerfeuer eigentlich die Zielsetzung von Trumps Regierungsart ist. Es gibt eigentlich bei Trump 1, 2016 folgende, kein echtes Regieren, sondern es gibt ein ständiges Reagieren auf Stimmungen und Stimmung machen. Es gab kein professionelles Team, es gab eigentlich keine programmatischen Zielsetzungen, außer den üblichen Schlagworten, die jetzt auch wieder kommen. Von Remigration bis über die Zölle bis hin zur Beseitigung des tiefen Staates. Ich glaube, dass jetzt eine größere Vorbereitung vorliegt und dass es noch weniger Menschen gibt, die Trump gegebenenfalls bei Dingen, die er unüberlegt tut, in den Arm fallen können. Das sind die berühmten Erwachsenen im Raum, die jetzt noch weniger da sind. Wenn ich mir die Lage so anschaue, sowohl aus den amerikanischen Medien als auch hier, dann gibt es eigentlich drei Lager. Politologen sind auch nicht aufgefordert, große Prognosen zu machen. Es gibt diese Fraktion der Ja-Sager, die jetzt ganz begeistert sind und die werden immer mehr und auch Mark Zuckerberg und andere gehören jetzt dazu, die ja eher einmal im demokratischen Lager sich angesiedelt haben. Und ich denke an den armen Herrn Chrupalla, unseren AfD-Vorsitzenden, der heute auch, glaube ich, in Washington irgendwo rumirrt und glaubt, er macht Weltpolitik. Das sind die begeisterten Ja-Sager. Dann gibt es die Weißwäscher. Dann gibt es die, die sagen, ja, das ist schon problematisch, das ist schlimm, aber das wird alles nicht so toll. Oder die würden dann, da ich gerade in Köln bin, dem kölschen Motto folgen, es hätten immer Jote gegangen, es ist noch immer gut gegangen. Das heißt, so heiß, wie die Suppe da gekocht wurde, wird sie nicht gegessen. Und am Ende wird er sich irgendwie beruhigen. Manche sagen sogar, nach 2 Jahren hat er keine Lust mehr und legt sich dann auf die Matten in Mar-a-Lago und lässt Herrn Wenz dran, der meines Erachtens ein Tick gefährlicher noch ist. Und jetzt sage ich noch kurz das dritte Lager. Das sind die Anhänger der Weltgeisttheorie, die sagen, das ist ein furchtbarer Typ, aber das ist die Kraft, die stets das Böse will und doch Gutes bewirkt. Das heißt, am Ende werden sich beispielsweise, um auf Europa zu kommen, die Europäer am Riemen reißen und dann doch so etwas schaffen wie eine stärkere Einheit, eine stärkere Verbundenheit. Das ist sozusagen die Weltgeisttheorie, die sagt, der Mann ist im Grunde genommen, das haben Sie ja eben alles aufgeführt, ein krimineller, inkompetenter, pöbelhafter, blasphemischer Mensch, aber das macht nichts. Er agiert gewissermaßen im Sinne einer neuen Weltordnung und da wird am Ende dann der Frieden sowohl in der Ukraine als auch in Palästina ausbrechen. Das sind gewissermaßen dann ja wie hinter den Kulissen gespielte Züge. Hegels Weltgeist wäre da am Werk. Was ich glaube persönlich ist, dass wir im Moment einen Regimewechsel in Washington, einen endgültigen erleben, weg von der liberalen Demokratie hin zu dem, was man eine Plutokratie, eine Herrschaft der Reichen und Superreichen nennen könnte.
So, jetzt haben Sie viel aufgezählt, viele interessante Punkte, Herr Legge, wie wir werden darauf zu sprechen kommen. Ich will noch mal auf den heutigen Tag schauen. Herr Hesse, in seiner Antrittsrede vor 8 Jahren, da hat Trump ein düsteres Bild der USA gezeichnet, hat unter anderem von einem amerikanischen Blutbad gesprochen. Was man so hört, will er heute eher optimistische Töne anschlagen. Was meinen Sie, werden wir heute einen versöhnlichen Trump erleben?
Ich glaube, wir werden sowieso einen anderen Trump erleben, auch in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten, weil ich glaube, dass Trump vor allen Dingen ein Ziel hat in den nächsten 4 Jahren und das ist der Eintrag in die Geschichtsbücher. Er will als größter und erfolgreichster Präsident aller Zeiten dort verewigt werden und wird alles daran setzen, jetzt, würde ich prognostizieren, mit einem weniger polarisierenden Kurs und vor allen Dingen mit Erfolgen, die weit über das eigene politische Lager hinaus als solche wahrgenommen werden, damit zu punkten. Und das ist auch die allgemeine Erwartungshaltung, wenn man hier in Washington jetzt unterwegs ist, in diesen Tagen sich mit den vielen Menschen unterhält, die gekommen sind, ein großes Volksfest feiern. Ich war gestern den ganzen Tag bei widrigsten Wetterbedingungen unterwegs und da hat man ein völlig anderes Trump-Bild natürlich gezeichnet bekommen, als das, was wir jetzt in den vergangenen Minuten hier gehört haben, nämlich das eines großen Hoffnungsträgers, als jemanden, von dem man erwartet, dass sich die Lebensbedingungen auch hier im Lande erheblich verbessern werden, wenn man es der 4 Jahre beendet, die für viele Leute belastend waren, wo man sich einen Politikwechsel herbeigesehnt hat und jetzt von diesem Mann verspricht.
Herr Gumbrecht, Trump ist mit seinen 78 Jahren und 7 Monaten der älteste US-Präsident, der je vereidigt wurde. Zu Beginn seiner ersten Amtszeit, da sind noch hunderttausende Menschen durch die Hauptstadt gezogen, um gegen ihn zu protestieren. Von diesem Widerstand, da ist heute nicht mehr viel zu spüren. Wer hat sich denn in den letzten 8 Jahren mehr verändert, Trump oder die USA?
Schwer zu sagen. Also es ist natürlich, wenn man sagen würde, dass eine Gesellschaft, hier eine nationale Gesellschaft, der amerikanische, lernen kann oder auf Erfahrungen reagieren kann, das ist ein problematischer Satz, dann könnte man sagen, diese Gesellschaft hat gelernt und es gibt unter denen, die Trump ablehnen, also vielleicht unter den Weißwäschern, die Erinnerung, dass dann am Ende die Diskontinuität, und das Wort ist mir wichtig, die Diskontinuität in der ersten Amtszeit von Trump nicht so stark war, wie man befürchtet hatte. Das ist sozusagen eine der, also wie Herr Legeby gesagt hat, weißwässerischen Meinungen. Und man könnte vielleicht sagen, dass das erklärt, warum heute der Widerstand, der sich in D.C., in Washington artikuliert, nicht so stark ist. Es könnte natürlich auch eine Art Resignation sein. Die Hoffnung eben, dass sich so viel im Alltag nicht verändern wird. Ich denke auch die Zahl derer, die sind natürlich zum großen Teil heute in Washington, die auf ihn als einen Hoffnungsträger setzen, hat eher abgenommen. Also jemand, den ich nachher vielleicht noch im Einzelnen erwähnen würde, der wurde gefragt in einem langen Interview, 2-stündigen Interview, das ist Peter Thiel, war er begeistert nach der Wiederwahl von Trump? Und dann sagt er zunächst, ich war erleichtert, dass Kamala Harris nicht gewählt worden ist. Mhm. Also auch da gibt es sozusagen eine andere Reaktion. Es ist nicht nur diese große Hoffnung, sondern es ist, also schwer für mich nachvollziehbar, aber eine Erleichterung, dass diese Kontinuität, also etwa eine Weiterführung der beiden Regierungen nicht stattfindet.
Peter Thiel, einer der Milliardäre und Vordenker des Silicon Valley. Wenn wir uns mal Entscheidungen einiger großer Konzerne aus der letzten Zeit anschauen. McDonald's fährt sein Programm zur Förderung von Diversität zurück, genauso wie Walmart. Die US-Großbank JP Morgan streicht ihre Klimaziele. Meta-Chef Mark Zuckerberg schafft bei Facebook und Instagram die Faktenchecker ab. Dann sind das, na klar, alles Zugeständnisse an Trump und an seinen Anti-Woken-Kurs. Aber Herr Legeby, sind das auch Symptome, dass sich das gesellschaftliche Klima in den USA gewandelt hat?
Ja, zunächst mal das politische Klima. Die gerade apostrophierten Herrschaften sind diejenigen, die die Plutokratie vorantreiben werden. Dass in den Vereinigten Staaten wie überall auf der Welt Geld die Welt regiert, ist bekannt. Und in den Vereinigten Staaten sind über die PACs und Superpacs die Einflüsse des großen Geldes auf die Politik immer schon notorisch gewesen. Damit haben wir uns schon seit langem beschäftigt. Aber ich glaube, was jetzt zu beobachten ist, ist ein gewisser Sprung. Der Sprung von einer indirekten Einflussnahme reicher Milliardäre, insbesondere nicht nur der Tech-Milliardäre, sondern auch vieler anderer, auf die Politik über die üblichen Kanäle von Wahlkampfspenden, über Interessenverbände, bis hin zu Medieneinfluss, und da müssten wir nochmal darauf zurückkommen, dass sich das wandelt und springt sozusagen in den Zustand, dass die Reichen tatsächlich mitregieren und am Ende auch jemanden wie Trump und Vance gewissermaßen mitnehmen und ihre Zielsetzungen verfolgen. Die Trumpsche Formulierung, weil eben über Diskontinuität gesprochen wurde, ist ja die der Disruption, und dafür hat er ja jetzt einen Experten gewonnen. Und Disruption ist ein bisschen mehr. Das ist sozusagen nicht nur, wir machen mal was anderes, sondern wir arbeiten an der Zerstörung des Systems. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Absicht. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber die Absicht ist jedenfalls proklamiert. Auch jemanden wie Thiel ist natürlich ein ausdrücklicher Gegner der Demokratie. Hat gesagt, die Demokratie ist keine geeignete Regierungsform für unsere Zeit. Und ich denke, da diese Sätze, die kann man einfach ernst nehmen. Also das sind keine verschwurbelten Wahnsinnsideen, sondern das ist ein kühl kalkuliertes Projekt eines anderen Regimes. Und er wollte immer den Swamp in Washington, den wollte er immer austrocknen. Und das wird gleich mit morgen oder wann auch immer dieses Dekret unterschrieben wird, mit der Degradierung der Beamten einsetzen, die normalerweise vor Kündigung sicher sind.
Herr Hesse, wenn ich das höre, was Herr Liggewi gerade gesagt hat, hat dann Joe Biden mit seiner Warnung vor der Oligarchie recht?
Also gezündet hat die Idee ja offensichtlich nicht, denn Biden hatte das ja zum zentralen Wahlkampfthema gemacht und Harris dann im weiteren Verlauf auch. Und es hat dazu geführt, dass Trump erdrutschartig wiedergewählt wurde. Er hat das Popular Vote gewonnen. Er hat alle 7 Swing States für sich entschieden. Und die beide Kammern des Kongresses für seine Partei gewonnen. Da scheint es ja einen Appetit für diese Politik zu geben, die ja in aller Ausführlichkeit vom politischen Gegner auch diskreditiert wurde mit Demokratiefeindlichkeit. Mir ist das alles ein bisschen zu melodramatisch, muss ich Ihnen sagen. Das ist mir zu viel Gloom und Doom. Es gibt in der amerikanischen DNA ja schon immer eine tiefsitzende Skepsis, was Regierung betrifft, was Regierungsbürokratie betrifft. Das ist die Klaviatur, auf der hier sehr erfolgreich gespielt wird. Und das trifft einen Nerv in der Bevölkerung. Und es ist ein großes Experiment, was da jetzt stattfindet. Und bisher ist es ja auch nur so, dass Ramaswamy und Musk eine Beraterfunktion haben, die auf 2 Jahre begrenzt wird. Das ist ein politisches Experiment, mit dem würde ich sagen, doch eine große Anzahl von Amerikanern durchaus liebäugeln.
Ja, lassen Sie uns da genau bleiben. Mehr als 77 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben im November für Trump gestimmt. Dieses Mal auch viele schwarze Männer und Latinos. Und wie schon vor 8 Jahren bei seiner ersten Amtszeit war bei vielen bei uns hier in Deutschland die Reaktion, wie können die nur? Herr Hesse, haben wir das Phänomen Trump immer noch nicht verstanden?
Na, wir haben vor allem nicht verstanden, offenkundig, wie die Lebenssituation vieler Menschen ist. Ich kann Ihnen ja mal kurz einen Warenkorb schildern. Nur beim Supermarkt Safeways bei mir hier um die Ecke, da kostet, und wir sind im Moment ja bei Dollar, Euro ungefähr pari, da kostet ein Pfund Kaffee $14, da kostet ein Toastbrot $6, da kostet die Tube Zahnpasta $10 und ein Sixpack Bier $13. Bei mir um die Ecke in der Tankstelle, da kostet die Gallone Normalbenzin $4,89. Das ist mehr als das Doppelte als das, was es vor 4 Jahren kostet. Da haben Sie schon die erste Antwort, dass eben viele Menschen, wenn sie hier durchs Land reisen, ihnen sagen, dass die Lebensverhältnisse unter Trump bezahlbarer waren und dass man sich dahin zurückwünscht. Da ist das Hemd einfach mal näher als der Rock. Und wenn Sie sich fragen, warum so viele in der Latino-Community, gerade unter den Geringverdienern, jetzt Trump gewählt haben, in das andere Lager gewechselt sind, dann weil seine Narrativ davon, dass illegale Zuwanderung vor allen Dingen auf Kosten derer geht, die legal ins Land gekommen sind und die dann im Wettbewerb stehen um geringverdienende Jobs und vor allem auch um bezahlbares Wohnen, dass da eben ein Konkurrenzverhältnis entsteht. Dieses Narrativ hat gezündet. Also diese Trump-Unterstützung, die kommt ja keineswegs nur irgendwie aus irgendwelchen Knöpfen, die kommen. Und das muss man sehen. Das ist vielleicht eine der großen Veränderungen hier in den USA.
Herr Gumbrecht.
Ja, ich wollte sagen, also zunächst mal stimme ich Herrn Leggewi bei, dass es einen Sprung sozusagen, also von Leuten wie Musk, den Namen hat noch niemand erwähnt, oder wie Thiel und so weiter in der Regierung gegeben hat. Es gibt also sicher eine Diskontinuität und ich stimme auch Herrn Hesse bei, dass die, also ich war gestern mit meiner Frau in Safeway, habe eingekauft. Ich bin zwar nicht in der Situation eines unterbezahlten Latino, aber es ist teuer geworden in den Supermarkets. Ja, das stimmt. Meine Frage ist sozusagen, meine Frage an Sie und eine Frage an uns, ob der Begriff der Plutokratie oder der Oligarchie mit den Erwartungen, die man traditionellerweise gehabt hat, passt. Also wenn ich über so viel Cash, sage ich mal ganz naiv, verfüge wie jemand wie Thiel oder Musk, ob dann die weitere Maximierung des Einkommens oder der Milliarden tatsächlich das Ziel sein kann. Also das bedeutet nicht, dass die Leute nicht gefährlich sind, aber ob es also nur darum geht, dass Geld die Welt regieren soll. Ich fange mal mit einem Psychologismus an. Es haben ja nicht nur bei den Latinos und bei den Afro-Americans ökonomische Gründe bei der Wahl eine Rolle gespielt, also für die 77 Millionen, die für Trump gestimmt haben, sondern ich denke auch MAGA hat wieder oder vielleicht stärker als bei der ersten Wahl von Trump funktioniert, also Make America Great Again. In dem Sinn, dass mittlerweile, und das denke, zieht sich historisch bis zum Vietnamkrieg zurück, zu der nationalen Identität immer auch ein schlechtes Gewissen über die Nation kommt. Das war sicher anders als in der unmittelbaren Nachkriegszeit, auch in der Zeit der Re-Education in Germany, meine Geburtsurkunde sagt da, wo Land steht, 1948 in Würzburg geboren, American Occupied Zone of Germany. Und die GIs, die damals Würzburg zum Beispiel oder Bayern besetzt haben, waren sozusagen begeistert von ihrer Nation. Das war geschwunden und das Trump-Motiv Make America Great Again ist sozusagen eine Erlösung von einem schlechten Gewissen über die Weltmachtsituation und so weiter. Das spielt eine Rolle und ich denke, das ist ein Akkord und das ist eine Tonlage, die in der Wahl eine Rolle gespielt hat und in der heutigen Stimmung eine Rolle spielt. Also ich würde bei Plutokratie und Oligarchie, das stimmt zwar als soziologische Beschreibung, aber ich frage mich, ob das tatsächlich die Motivation ist oder die Erwartung ist der Leute, die jetzt, und das ist eine Diskontinuität zu dem Regierungsantritt vor 8 Jahren, einen erheblichen Einfluss auf die Trump-Regierung haben werden, wobei das gar nicht ein großer Skandal ist. Natürlich gibt es immer Leute, die auf die de facto gewählten und regierenden Einfluss nehmen.
Wenn ich kurz dazu sagen darf, mit Plutokratie war nicht gemeint, dass es den Thiels und Co. um die weitere Vermehrung ihrer Reichtümer geht. Mhm. Das geht ganz von selber, da müssen die gar nichts für tun.
Genau.
Ja. Worum es ihnen geht, ist, die politische Macht auszuüben, und zwar möglichst direkt. Mit jemandem wie Trump geht das. Ich denke, so ist das gemeint. Dann wurde gesprochen von den 77 Millionen Amerikanern. Das ist das berühmte Demokratieargument. Die Mehrheit hat doch Trump gewählt. Ja, das ist ja das Problem.
Sicher, natürlich.
Sie waren ja, Herr Gumbrich, Sie waren ja sozusagen auf Seiten von Harris, ich natürlich auch. Und an dem Abend, wo dann tatsächlich dieses Duell stattfand und Trump erzählte von den Cats and Dogs in Springfield, Ohio und dann dieses Lachen über Kamala Harris' Gesicht ging, so nach dem Motto, jetzt hab ich ihn. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt hat sie ihn nicht, jetzt hat sie die Wahl verloren. Weil diese Argumentation mit Cats and Dogs in Ohio, Springfield, Ohio, das ist genau das, was zählt. Und damit haben wir es auch in Europa zu tun. Das heißt, eine Lüge ist eine Lüge, wird als Lüge erkannt und deswegen wird jemand gewählt und so weiter, mit dem entsprechenden Verstärkereffekt der Social Media. Noch eine letzte Bemerkung vielleicht zu der Inflation. Das ist natürlich ein Problem. Das ist auch hier in Deutschland mittlerweile ein Problem. Ich muss nicht zu Safeways gehen, sondern ich kann auch zu, jetzt machen wir keine Schleichwerbung, in Deutschland gehen. Und dort stelle ich auch fest, dass die Milch und die Butter enorm verteuert ist. Kaffee kann ich mir kaum noch erlauben und so weiter und so weiter. Also, und jetzt kommt der Clou. Das, was vor allen Dingen Vance, aber auch Trump gemacht haben, ist so klassenkämpferische Ideen gegen die da oben, die sie ja selbst sind, die umzupolen und nach rechts zu verschieben. Das heißt, es sind nicht mehr die Super Rich oder das Kapital gar oder sonstige Menschen, die auf Kosten der Mehrheit Politik machen. Und man sieht es an der Steigerungsrate der Milliardäre weltweit, aber vor allen Dingen in den USA. Das sind nicht die Feinde. Die Feinde sind die woken Intellektuellen, die Kultureliten, die Demokraten, die als Kommunisten verschrien sind und so weiter. Und diesen Dreh, den die sogenannten Populisten seit Jahren praktizieren, das ist die große Schwierigkeit heute für demokratische Politik und deswegen auch das resignierte Schweigen der Demokraten, weil sie dem so wenig entgegenzusetzen haben. Ich habe ganz kurz noch einen Satz. Ich habe damals, als ich im Thomas Mann Haus in Los Angeles war, habe ich
wir uns fast gesehen.
Genau. Da habe ich Adam Schiff kennengelernt. Den Mann kennen viele auch in Deutschland. Was war dieses etwas bleiche Gesicht, was den Impeachment-Prozess gegen Trump geführt hat im Kongress? Der ist jetzt mittlerweile Senator von Kalifornien. Und ich habe damals gefragt, er hat ein Buch geschrieben, Midnight in Washington, sehr Trump-kritisch und sehr apokalyptisch. Und er so, warum ist das so? Und er hat einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. We play by the rules, they don't. Wir achten die Regeln, die nicht. Und das ist das, was wir jetzt 4 Jahre erleben werden.
Ja, und zweierlei, also darf ich?
Gerne.
Herr Rissel, ja. Zum einen, ich würde, also seit 2000 bin ich US Citizen und die Hälfte meines Lebens habe ich mittlerweile hier gelebt. Ich würde davor warnen, dass man Demokratie zu sehr gleichsetzt mit einer Mentalität, die in der EU bis vor kurzem jedenfalls sozusagen konsensfähig war. Und das ist, was ich ohne Bezug auf spezielle Parteien Sozialdemokratismus nenne. Sozialdemokratismus ist die Meinung, dass zum Beispiel höhere Besteuerung der Reichen und so weiter ein demokratisches Ziel sind. Und sie sind natürlich ein Ziel, was eigentlich mit der Struktur der parlamentarischen Demokratie nicht unmittelbar verbunden ist. Aber vor allem, und das ist wichtig, denke ich, dass die Wirkungskraft, das hat man also, denke ich, in den letzten 20 Jahren eigentlich der demokratischen Partei hier, ich meine jetzt nicht die Demokraten gesehen, die Wirkungskraft, die Resonanz solcher Positionen ist geringer, so wie auf der anderen Seite die Resonanz eines Motivs wie MAGA hier stärker ist. Und dann möchte ich nochmal eben diese Diskontinuität in den Gesten von Trump und in den Reden mittlerweile auch von Musk oder Thiel betonen. Also Diskontinuität, was immer bedeutet, ein hohes Risiko, aber vielleicht die Chance auf etwas ganz Neues, Großes. Ich denke, es ist vor allem das Risiko, was mich daran stört. Aber dieses Versprechen ohne eine Vision, dieses Versprechen ohne ein Programm, hat in der amerikanischen Gesellschaft einen anderen Stellenwert, einen anderen Appeal, eine andere Resonanz als in Europa. Und ich denke, auf dieses Experimentieren, also Experimentieren in einem sehr riskanten Sinn mit unabsehbaren Folgen, muss man sich einstellen. Es kann sein, dafür ist Trump von seinen Anhängern kritisiert worden in den ersten 4 Jahren, dass solche Extrementscheidungen, solche Experimente in den nächsten Wochen, Monaten und 4 Jahren eine größere Rolle und größere Konsequenzen haben werden, als es bisher der Fall war.
Hesse, Vision, Programm, das ist das Stichwort. Trump will die USA umbauen, von Transformation, von Disruption war jetzt schon in unserer Diskussion die Rede. Welcher Umbau der USA schwebt Trump denn vor?
Ja, das ist ja Ihre These, die finde ich jetzt schwierig von meiner Seite aus zu illustrieren. Also ich finde das mit der Disruption schwierig und das würde ich auch gerne nochmal von den beiden Herren hören, was sie damit genau meinen. Das ist mir nicht ganz klar.
Eine Disruption ist das, was Trump angekündigt hat, was mittlerweile auch in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen ist. Eine Disruption ist ein scharfer Bruch zu dem, was wir bisher hatten. Das ist nicht nur ein Regierungswechsel.
Wo sehen Sie denn den Bruch? Wo sehen Sie den Bruch?
Der ist angekündigt, habe ich gesagt, dass ich den sehe. Ich kann Ihnen sagen, worin er bestehen wird.
Wo ist er angekündigt?
Trump hat ihn angekündigt. A Disruption.
Wo denn? Gehen Sie doch mal ein Beispiel. Das wäre bisher nur eine These. Ein schönes Schlagwort.
Ja natürlich.
Ja, welche Ankündigung meinen Sie denn? Dann
meine Pointe ist, dass es gibt auf der einen Seite Diskontinuität und Disruption. Und auf der anderen Seite gerade nicht das, was wir uns als Intellektuelle, als Europäer unter einer Vision vorstellen. Nicht? Also das MAGA zum Beispiel.
Das sind alle Schlagworte. Vision, Disruption, das ist doch
das ja, ist eben, doch wieder ist, bei das dem ist, Diskurs. Die,
vielleicht wählen die Leute ist, deshalb Trump, weil sie mit dieser Art von Sprache nicht klarkommen. Ja. Also ich höre das immer wieder, dass uns zu der Elitenkritik, die ja hier greift und die nicht nur von Rechtspopulisten irgendjemandem aufgezwungen werden, das fängt zum Beispiel bei der Sprache an. Ich höre häufig von Leuten, ob das in Gewerkschaften bei einem im Rastfeld ist oder ob das auf der Straße ist oder auf den Reisen hier ist, dass es schon damit anfängt, dass man bei Leuten wie Harris oder auch bei Obama oft das Wörterbuch herausholen muss, um die Begriffe nachzuholen. Wenn Sie den Leuten kommen und jetzt Ihre Disruptionsthesen und Plutokratiethesen kommen, was glauben Sie, wie die angeguckt werden von den Leuten? Ja? Da kommt dann jetzt die ganz klare Frage, was glauben Sie denn, wie Trump das Land so verändert, dass diese Form von Gloom und Doom, Untergangsstimmung gerechtfertigt ist? Das würde ich auch gerne mal wissen, was die da ganz an konkreter Politik jetzt wirklich losgelöst von diesen Schlagworten, was sie da erwarten. Oder was sie glauben, was da angekündigt ist, was tatsächlich eine massive, nachhaltige Veränderung dieser Gesellschaft ausmacht.
Ja, es ist angekommen, Herr Legewie.
Naja, es kann ganz beruhigt sein. Er muss sich gar nicht so aufregen. Also,
ich bin ganz beruhigt, Herr Legewie. Ich muss mich gar nicht aufregen.
Ja, aber Sie wirken sehr erregt, weil unser Sprachgebrauch, und damit meinen Sie wahrscheinlich Professoren, irgendwie abgehoben sei. Disruption ist ein ganz normaler Begriff und er wurde von Trump verwendet. Und ich habe nicht gesagt, dass jetzt die Politik bereits disruptiv ist, aber ab morgen könnte sie es werden. Das heißt, die Dinge, die Trump vorhat, die er programmatisch erklärt hat, und das müssen keine Visionen sein, sondern das sind konkrete Politikvorhaben, ist zum einen, dass die globalen Regeln, die vom Völkerrecht, vom Welthandel und so weiter bisher reguliert wurden, dass er die außer Kraft zu setzen bestrebt ist. Und das tut er auch mit Ankündigungen von territorialen Erwerbungen, die die Vereinigten Staaten vornehmen. Jetzt können Sie wieder sagen, es ist alles nur Gegrummel und das wird alles nicht passieren. Das kann sein. Ich sage nur, das, was angekündigt ist, und viel wichtiger sind natürlich die Ankündigungen.
Was ist denn angekündigt?
Grönland zum Beispiel.
Ja, und auch die Zollpolitik soll sich radikal verändern. Mhm. Wenn die Zollpolitik so, die Handelspolitik Trumps sich so verändert, wie er sie ankündigt, dann wird das bedeuten, dass sie bei Safeways noch 25% mehr bezahlen müssen. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Ich hoffe, das ist
und dass die deutsche Wirtschaft noch mehr einbrechen wird.
So ist es. Und
bisher habe ich gehört, dass er beispielsweise, dass er Bedingungen knüpft an die Zollerhöhungen gegenüber Mexiko und Kanada, konkrete Bedingungen, was Grenzsicherung betrifft, was Fentanyl betrifft, dass er das also als politisches Druckmittel benutzt oder als politische Drohkulisse nutzt, um etwas ganz anderes zu erreichen. Das heißt, da kann man drüber reden, ob das ein angebrachter politischer Stil sein mag, aber das muss man sich ja genauer angucken. Ja,
sicher muss man sich es genauer angucken, aber zunächst mal, ich denke, das zeigt sich jetzt auch in unserer Diskussion, ist es schwieriger als bei anderen Regierungsübergängen, auch wenn das ein Regierungsübergang von rechts nach links, wenn diese Topologie überhaupt noch brauchbar ist, handelt, als sonst vorherzusagen, wie die Politik sein wird. Also es gibt auf der einen Seite Erwartungen der Macht, wie in der ersten in seiner ersten Präsidentschaftsperiode überhaupt nichts Neues. Und dann gibt's Disruption und Herr Legewie und ich denke ich sind einer Meinung, vielleicht als Intellektuelle oder als Profs, dass das Risiko, dass Disruption diesmal nicht nur ein Schlagwort bleibt, größer ist. Aber das ist der Punkt, also die Disruption ist eine Disruption ohne Vision, ohne Programm. Es gibt kein Versprechen, kein kohärentes Versprechen. Es gibt sowas wie MAGA, Make America Great Again, aber jeder, der MAGA hört und sozusagen auf MAGA reagiert, stellt sich was anderes darunter vor. Hm. Ja?
Neben den Zöllen ist noch ein anderes Thema, das Trump im Wahlkampf immer und immer wieder gespielt hat, das Thema Migration, Thema Massenabschiebungen. Aber gerade da, Herr Hesse, da sagen Experten, das wird nichts. Zum einen sei so eine große Polizeiaktion wahnsinnig teuer, immerhin leben in den Vereinigten Staaten schätzungsweise 11 Millionen illegale Einwanderer. Und zum anderen wäre der Schaden für die amerikanische Wirtschaft viel zu groß, wenn all die billigen Arbeitskräfte auf einmal weg wären. Also scheitern Trumps Pläne schlicht an der Realität? Die Frage ging an Herrn Hesse.
Ja, schön, wusste ich nicht. Ging uns alles.
Ja, womöglich. Ich meine, die Widersprüchlichkeit haben Sie ja schon benannt. Es ist natürlich so, dass sowohl in der Landwirtschaft als auch in bestimmten Industriearbeiter zusammenhängen, ohne Arbeitskräfte aus diesen, Niedriglohnsektor Arbeitskräfte, alles zusammenbrechen würde, nicht? Also die kalifornische Weinernte ohne illegale Einwanderer, die zu Dumpinglöhnen dort arbeiten, nicht vorstellbar. Und auch die Haitianer, die berühmten, die angeblich Hunde und Katzen essen, sind ja in die betroffene Stadt dort gekommen, weil es Industriearbeitsplätze gab, die kein Amerikaner machen wollte zu diesem Lohnniveau. Das ist ein Aspekt und da wird es sicherlich auch noch Widerstände geben aus der Gesellschaft heraus. Und das andere ist, dass man sich ein bisschen an den Kopf gegriffen hat in den letzten Tagen und gefragt hat, wie es sein kann, dass jetzt schon angekündigt wurde, dass diese Operation Safeguard, wie er dieses Projekt ja nennt, in Chicago beginnt. Also seit 4-5 Tagen gibt es ja die Warnung und wer sich da noch nicht in Sicherheit gebracht hat und vor Razzia-Zugriffen geschützt hat, der hat einfach die Nachrichtenlage verpenden. Also ob das erfolgreich sein wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Das klingt, es gäbe es doch zu viele Unwägbarkeiten in dem gesamten Prozess. Aber dass das auch etwas ist, was durchaus einen Nerv trifft in der Bevölkerung und wo man eben anders mit umgehen muss, wenn man in den Dialog mit den Betroffenen, mit den Leuten, die ihre Sympathien für diese Politik hegen, in den Dialog treten muss. Das ist, erscheint mir, der entscheidende Aspekt hier zu sein. Hm. Und einer der wichtigen Aspekte zum Verständnis dessen, was wir hier in den USA erleben, ist eben dieses Empfinden, vor allen Dingen aus dem demokratischen und dem intellektuellen Niveau, dass dort das Gespür für die Lebensverhältnisse normaler Menschen längst abhanden gekommen ist, dass dort eine Sprache gesprochen wird, Vokabeln benutzt werden, die man nicht mehr nachvollzieht und deswegen schon deswegen keine Verständigung mehr ermöglicht. Und das scheint mir doch eine der großen krisenhaften Momente hier in der Gesellschaft zu sein, die eben dann in der Konsequenz dazu führen, dass wir jetzt die triumphale Rückkehr des Donald Trump hier in Washington erleben.
Herr Gumbrecht, wenn Trump ankündigt, er wolle an der Grenze zu Mexiko den Notstand erklären, ist das dann so, wie Herr Hesse sagt, er trifft damit einen Nerv bei der Bevölkerung?
Ja, ganz sicher. Also er trifft einen Nerv der Bevölkerung. Natürlich steckt das voll Widersprüchen, denn Sie haben vorhin von Los Angeles geredet, also von den Bränden in Los Angeles. Da wurde jetzt lokal kommentiert, das ist sehr gut für die Latinos in der Los Angeles-Gegend. Die kriegen jetzt alle Arbeit, weil natürlich also eine Menge Restaurationsarbeit jetzt stattfinden muss. Also das ist genau der Punkt, wo ich denke, dass also Disruption, ob das nun ein intellektueller Begriff ist oder nicht, es könnte sein, dass in dieser zweiten Periode von Trump im Weißen Haus viele Entscheidungen getroffen werden, ohne die Risiken mit einzukalkulieren. Sozusagen, wir sehen mal, was passiert. Ja, wir sehen mal,
wir werfen
was passiert.
Einen Stein ins Wasser. Ja?
Ja, also wir werfen einen Stein ins Wasser, wir sehen, was passiert. Es gibt zum Beispiel auch, also das ist sozusagen die Verlängerung dieser Vorurteile oder von Leuten wie Herrn Leggevi und mir, also von Leuten wie ich in diesem Fall, die an prominenten Universitäten sind, dass gesagt wurde, die Universitäten, die jetzt ein hohes Endowment haben, ein großes Grundkapital, also zum Beispiel Harvard hat 50 Milliarden Stammkapital, Stanford 45, die werden ab jetzt besteuert. Die haben also keine Steuervorteile mehr. Und das heißt, man will, man spricht damit auf ein Ressentiment all der Leute, die es nicht geschafft haben, in so einer Universität zu sein, ja. Obwohl Trump selber, das muss man auch sagen, also in Penn, einer sehr prominenten Business School gelernt hat. Also es gibt diese Ressentiments und es gibt die Versuchung, diese Ressentiments weiterzuspielen. Und das könnte zum Beispiel sein, was meinen unmittelbaren Lebensbereich angeht, dass sich die finanzielle Situation einer Universität wie Harvard oder Stanford in den nächsten Jahren radikal verändert. Dann könnte man sagen, das ist doch gerade die Stärke der USA. Aber das genau ist das Risiko dieser Disruptionsgesten, mit dem man jetzt rechnen muss, von dem ich glaube, dass sie in den zweiten 4 Jahren oder 2 Jahren von Trump im Weißen Haus stärker sein werden. Und deswegen, also sind uns anscheinend Herr Leggevi und ich einig, dass man diese, so unwahrscheinlich das ist, diese Effekte von radikalen und mit hohem Risiko verbundenen Schritten höher einkalkulieren muss und sich auch für ihn sicher fürchten muss, denn diese Risikobereitschaft oder dieses hohe Wabank-Spiel hat bei den amerikanischen Wählern in der amerikanischen Gesellschaft eine positivere Resonanz, als das in Europa der Fall wäre. Mhm.
Herr Leggevi, zu Musk und Trump, da hat der Historiker Manfred Berg vor kurzem geschrieben, die spannendste Frage der amerikanischen Politik lautet zurzeit, wie lange wird die seltsame Trump-Koalition aus ultralibertären Plutokraten wie Elon Musk auf der einen Seite und den Nationalpopulisten der MAGA-Bewegung auf der anderen halten? Ist das denn so? Ist Trumps Macht vor allem von innen gefährdet?
Da gibt es jedenfalls eine Spaltungslinie, eine Sollbruchstelle. Denn die MAGA-Politik sagt, keine Immigranten, egal woher und egal welcher Qualifikation, wohingegen die andere Seite natürlich hochgradiges Interesse hat an dem weiteren Import hochqualifizierter Immigrantinnen und Immigranten. Da ist bestimmt eine Scheidungslinie und das ist dann auch etwas, wo es dann brisant werden kann. Also wenn man jetzt beispielsweise Steve Bannon zuhört, dann ist das so, dass er ein Comeback plant, genau in diesem MAGA-Sinne. Das heißt, er sagt, wir müssen eine radikale Remigration betreiben, wir müssen eine radikale Säuberung der amerikanischen Gesellschaft von illegalen Einwanderern vorantreiben. Das ist das, was unsere Basis auch begeistern wird, wo sie auch übrigens dann gerne mitwirken wird. Und ich glaube, das ist eine echte Konfliktlinie in dem neuen, in der neuen Regierung, die da entsteht. Das betrifft sehr viele andere von denen, die jetzt auf Trumps Kabinettsliste geführt worden sind. Auch dort gibt es immer zwei Linien, sozusagen den, wenn man so will, normalen Isolationismus, Protektionismus mit der Restauration nationaler Größe, aber dann eben auch Pläne, die gewissermaßen die globale Verankerung der amerikanischen Ökonomie und Politik sozusagen lockern werden. Wir haben eben gesagt, die Welt schaut auf heute auf Amerika. Das tut sie immer. Das tut sie seit Jahrzehnten, jedenfalls in Europa auch, dass man schaut, wer wird jetzt da Präsident. Es kann auch passieren, jetzt komme ich zu der Fraktion der Weltgeisttheoretiker, es kann auch passieren, dass Trump derjenige sein wird, der in die Geschichtsbücher eingeht, der den amerikanischen Einfluss weltweit reduziert hat. Das werden wir jetzt sehen im Blick auf das, was er mit Putin versuchen wird, im Blick auf den Ukraine-Krieg. Ist das sozusagen eine Verabredung, ist da sozusagen ein Autokratenbündnis oder Dämmerung im Gange? Ja, wir werden das schon irgendwie schaukeln und auf Kosten der Ukrainer und Europäer. Oder ist das gar ein neuer Ost-West-Konflikt? Ja, also alles ist denkbar. Hier sind wirklich offene Stellen und ich möchte noch mal eins sagen, auch wenn es sich nur um Ankündigungen handelt, das Deportationsprogramm, die große Zoll- und handelspolitische Wende, das Aussteigen, endgültige Aussteigen aus dem Paris Agreement, was die Klimapolitik anbetrifft, eine massive Förderung von Erdöl- und Erdgasbohrungen und dergleichen mehr. Also im Grunde genommen eine Revision von allem, was in den letzten 20 Jahren selbst unter konservativen Regierungen vonstatten gegangen ist. Selbst wenn es nur Ankündigungen sind, kann man die bewerten, Herr Hesse. Man kann sagen, das ist eine ganz, ganz kritische Politik, die wir ablehnen.
Und trotzdem, Herr Hesse, würde ich gerne noch mal die Frage stellen.
Wer sind Sie dann oder wer sagt, wir lehnen die ab? Das sind Sie dann.
Jetzt lassen Sie das doch. Das ist
ganz kurz. Herr Hesse, ich würde gerne die Frage
Nehmen Sie ja beim Wort, wenn Sie das sagen. Also ich finde, Sie werfen da zu viele Dinge in einen Topf, gehen da im Schnelldurchlauf durch die unterschiedlichsten Politikfelder, die man sich für meine einzeln angucken muss. Und dann ist halt die Frage, aus welcher Perspektive wir sie uns anschauen. Ja, es gibt ja Gründe, weswegen dieser Mann und seine Politik in dieser Form gewählt und wiedergewählt worden sind. Yeah. Und darüber muss man sich ja Gedanken machen. Also welche Aspekte dessen, was Sie da im Schnelldurchlauf durchgerattert haben an Politikankündigungen, kommen aus welchen Gründen hier an? Und da kann man das ganz einfache Experiment machen, hier durch den Lauf und sich mit den Leuten einfach mal unterhalten. Da kommt als allererstes, wenn Sie über Außenpolitik reden wollen und Amerikas globale Rolle, hauen die Menschen Ihnen die Bilder, die sich Ihnen im Kopf eingebrannt haben, vom Flughafen in Kabul um die Ohren, vom unwürdigen Abgang der Amerikaner aus dem Afghanistan-Konflikt und die Bilder, wie Menschen da in die Ratskammern der Flugzeuge geklettert sind, um noch aus Kabul rauszukommen und so weiter. Das hat man als absolute Amerikaner Demütigung unter Joe Biden hier erlebt als Zeichen der internationalen Schwäche, weswegen man auch Trump das Narrativ abnimmt, dass unter seinem Einfluss möglicherweise die Ukraine-Invasion nicht stattgefunden hätte und auch vielleicht die Gräueltaten der Hamas im Gazastreifen nicht stattgefunden hätten. Da sieht man Bidens Schwäche und die sieht man in einer gewissen Kontinuität. Und da ist die allgemeine Erwartung hier in der Bevölkerung eine Revision dieser Politik. Deswegen ist Trump gewählt worden. Und das muss man ernst nehmen. Und ich glaube, aus der Perspektive muss man sich dem auch nähern, wenn man Überzeugungsarbeit leisten möchte.
Das ist richtig. Ich stimme mit ihm überein, dass diese Bilder sich eingebrannt haben und wichtig sind. Aber die Sache ist, die Unterdisruption und Unterdiskontinuität gibt sozusagen ein Gemischtwarenangebot. Ja, das sind Dinge, die nicht konvergieren. Also es gibt auf der einen Seite Make America Great Again, dass es nie mehr eine Erniedrigung außenpolitisch geben soll. Es gibt auf der anderen Seite Hoffnungen, dass die Emigranten deportiert werden, weil das einigen Leuten, die frustriert sind, dass sie keine Jobs bekommen, gefällt und so weiter und so weiter. Aber es gibt keine Gesamtvision. Ich denke, es gibt auch gar nicht den Gedanken bei Trump, das sieht man ja an den Ernennungen der Minister, wie nun die Politik sozusagen auf einen gemeinsamen Nenner abgestimmt wird. Ich denke, es gibt als Unterschied gegenüber den ersten vier Trump-Jahren eine Herabsetzung, eine Eliminierung von Bannon, den Herr Legebin vorhin genannt hatte.
Dann nehmen wir das als Schlusswort in unserem Forum zurück an der Macht, Präsident Trump und die Zukunft der USA. Das war heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur mit dabei. Zuletzt gehört der Literaturwissenschaftler und Romanist Hans-Ulrich Gumbrecht von der Stanford University, der Politikwissenschaftler Klaus Legewi von der Universität Gießen und aus Washington war zugeschaltet mein Kollege Sebastian Hesse.